So, herzlich willkommen bei Blaquadrat, Episode Nummer 26. Ich bin der Daniel und der Lex ist heute irgendwie nicht da. Und wie das halt im Fernsehen so ist, kaum ist er mal kurz im Urlaub, irgendwie Flitterwochen oder sowas ähnliches, wird er natürlich durch eine Frau ersetzt, die optisch dann einfach mehr hermacht auf dem Plakat und so. Deswegen habe ich jetzt hier bei mir sitzen die Eva, ihres Zeichens Game Designerin. Hallo.
Hallo.
Heute zu Besuch in München.
Ja, ausnahmsweise.
Genau. Und hast du auch wirklich die beste Zeit ausgesucht, weil es irgendwie gerade Kirchentag in München.
Ja, sehr viel los.
Sehr viel los.
Gerade schon auf dem Weg hierher, sehr viel Railrotting extrem.
Ja. Also wirklich so irgendwie ein Tag oder eine Woche, wo sich wirklich jeder aus dem Keller raustraut, der da eigentlich im Keller lieber bleiben sollte. Konkret, also das Erkennungsmerkmal scheint zu sein, quietschbunt angezogen und einen Rucksack dabei haben.
Dann weißt du immer, und der orange Schal.
Der
darf nicht fehlen.
Oh Gott, ja.
Ich habe als erstes gedacht, dass es die Invasion der Holländer wäre, aber dann musste
oder
ich feststellen, dass
so
es dann doch die Kirche ist.
So ein Drittliga-Fußballverein oder so.
Ja.
Also ich hatte ein paar lustige Erlebnisse. Gestern zum Beispiel sitze ich in der U-Bahn und dann kommen so zwei fette Frauen an. Also typisch Rucksack, also fetter Rucksack und Windjacken und so. Und meinen so, hier können wir uns doch zu zweit hinsetzen. Setzen sich zu zweit neben mich. So, dass es mich erstmal voll gegen die Wand quetscht, so richtig so Kumbaya-Style, so christliches Miteinander. Dann ist ihnen aufgefallen, ich glaube, es ist doch nicht genug Platz für uns beide auf diesem einen Sitzplatz. Ich denke so, oh Leute. Und kurz danach haben sich dann lauter Pfadfinder zu mir gesetzt, in kurzen Hosen. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie im Disney-Heft gelandet.
Ja, es laufen sehr viele mit kurzen Lederhosen rum. Bei den Temperaturen ist es dann schon ein bisschen gruselig.
Ich habe immer das Gefühl, ich bin in irgendeinem komischen Film. Die öffnen dann ihre Broschüren und reden über Pilgerfahrten. Und alles so, alles ist ab 6. Was irgendwo gesprochen ist, alles ab 6. Das war schon so. Heute in der U-Bahn auf dem Weg hierher haben sie irgendwie so Charade gespielt oder so.
Aha.
Weißt schon. Uns, wie so anständige Jugendliche, lesen Pornohefte in der U-Bahn oder spielen Killerspiele.
Ja, richtig, Killer.
Und die fangen an, über Gefühle zu reden und machen Kennenlernspiele. Also es ist schon ziemlich gruselig. Okay, ich versuche jetzt hier einen Podcast runterzureißen, obwohl der Lex nicht da ist, weil sonst ist einfach zu lange Stille. Und was liegt aktuell an? Ja, größtes Thema finde ich aktuell ist, die schrecklichen Gerüchte vom Mittwoch scheinen sie ja zu bewahrheiten, dass irgendwie die Jungs und Damen von Radon Labs Insolvenz angemeldet haben. Hast du mitgekriegt?
Ja.
Dieses laute Quietschen war jetzt deine Reaktion auf diese. Wir sind hier übrigens bei einem Italiener. Nicht wundern, wenn hier irgendwie ab und zu so italienische Folkloremusik gespielt wird.
Ja, die Kindergartenparty ist jetzt auch schon vorüber.
Ja, wir haben uns ein ruhiges Eck gesucht, wo wir dann gemerkt haben, okay, hier ist Kindergeburtstag. Was sagst du dazu?
Ja, es ist bedauerlich, dass immer mehr deutsche Studios eigentlich Insolvenz ankündigen müssen. Und ich meine, Askeron hat zugemacht, von RTL hört man ja auch, dass sie den Laden mehr oder weniger schon dicht gemacht haben. Mehr oder weniger.
Ja, ich finde halt zwar bei Radon Labs ist halt extrem, weil ich meine, vor 2 Jahren oder vielleicht sogar nur vor einem Jahr, das ist ja gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Jahr bei der letzten Mine Gaming, wo dieser deutsche Computerspielpreis zum ersten Mal war, wo die irgendwie alles gewonnen haben.
Mit Rakensang.
Genau, und hier gewonnen und da gewonnen, Schlag mich tot und dann sowas.
Aber dann hat man auch nur noch das Add-on
ja
gehabt und danach war dann
die haben
recht
lauter
ruhig
so,
um
ja, die
um
haben so, auch so Zeug gemacht wie Verliebt in Berlin, das Spiel.
Ja.
Und so, klar, aber ich meine, jeder muss sich durchschlagen. Gut, vielleicht fällt es auch nur so auf, wenn es halt so prominente Namen sind, aber ich finde es halt extrem. Vor allem, weil ich kenne halt auch, weiß nicht, du wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der da jetzt da vielleicht hinverschlagen hat und da möchte man niemandem sowas wünschen. Also ich hoffe, dass sie schnell große Berge an Geld beziehen und uns weiter erfreuen dürfen mit lustigen Spielen. Ja, zweites Thema. Hast du gehört von diesem Humble Indie Bundle?
Sagt Nein, das sagt mir noch nichts.
Das haben wir, das ist schon länger her, dass wir einen Podcast gemacht haben, deswegen hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Habe ich gerade irgendwie erst vor kurzem von gelesen. Die haben zum Testen irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Indie-Games zusammengeschmissen in einen Bundle und haben das irgendwie für Zahl, was du willst, vertrieben. Mit einem ganz lustigen Ding, du kannst so viel zahlen, wie du willst. Du kannst aber auch noch entscheiden, dass, ob das Geld zum Developer geht oder zu 2 verschiedenen Charities. Also quasi spenden oder an den Developer. Und du kannst ab 1 Cent kannst du quasi das Paket haben. Mit dem witzigen Effekt, dass die in der kurzen Zeit, wo das lief, irgendwie 1 Million Dollar eingenommen haben damit. Wovon irgendwie 650.000 oder so an die Developer gegangen sind und der Rest an
die Charity.
Genau. Ja. Also eine ziemlich coole Erfolgsgeschichte.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ansatzweise schon mal was davon gehört, aber das ganze Thema war mir noch nicht bekannt.
Das ist natürlich was für uns, weil das ist natürlich eine coole Geschichte, dass sowas einigermaßen funktionieren kann. Ich denke, das kannst du jetzt auch nicht 100.000 Mal reproduzieren, weil die Spiele sind wohl auch doch relativ hochkarätig gewesen, die da drin waren. Also auch jetzt nicht wirklich... Also ich glaube, nicht jeder No-Name kann jetzt sowas abziehen.
Ja, es kommt auch drauf an, welche Spiele in dem Bundle, also ob das jetzt sehr viele verschiedenartige Spiele sind oder ob die alle eher in die gleiche Richtung einschlagen.
Ich glaube, ja gut, okay, Indie-Games neigen ja dazu, dass sie gewisse Sparten eigentlich aussparen. Ja. Also eigentlich so die Sparten, die sonst eigentlich sozusagen den Löwenanteil der Konsumenten anziehen. Ich weiß nur, Machinarium halt, wo sozusagen, also das Machinarium war doch so ein von Daedalic, so ein,
so ein
vertriebenes Ding. Und ja. Da Samarost, glaube ich, hieß das, dieser Vorläufer davon, der war da zumindest dabei und ein so ein Horrorspiel. Naja, ich habe das jetzt nicht zur Hand, aber mir geht es auch mehr um die Vertriebsfrage oder... Ich finde es ganz schön, dass man mit sowas irgendwie was reißen kann, weil die Leute glauben gerne nicht, dass die Leute was zahlen möchten, wenn es auch umsonst geht.
Ja.
Das ist eigentlich ein ganz schöner Versuchsaufbau.
Also definitiv eine Art und Weise, auch Publicity zu bekommen für eine Sache, die dann auch einen guten Zweck dient, gerade mit den Charity-Möglichkeiten. Und
die Fußnote ist natürlich, dass trotzdem circa 1/4 der Leute dann noch illegal raubkopiert haben.
Ja, das ist sehr traurig, sehr traurig. Das ist dann, ich meine, 1 Cent,
ja.
Den findet man immer irgendwo und wenn es nur auf der Straße irgendwo
ja, ist. Ja, die Theorien sind, was ist mit Leuten, die keine Kreditkarte haben oder die das nicht richtig bezahlen können oder in ihrem Land gibt es das nicht richtig und so weiter. Die haben es dann vielleicht irgendwie... Von Rapid Share oder was auch immer. Das ist so die Theorie. Aber ich finde es natürlich auch wieder interessant. Gut, egal. Ansonsten habe ich. Ich bin gleich durch. Dann komme ich noch zu ein paar individuelle Fragen zu dir und die haben die auch noch nicht so richtig vorgestellt, außer natürlich, dass du Spiele baust. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, ich habe meinen Werkzeugkasten immer dabei.
Okay. Das dritte Thema, was ich noch kurz anreißen wollte, war, ich habe gestern meine Einladung für Flatter bekommen. Hast du da schon mal von gehört?
Nein.
Flatter, so wie, sagen wir mal, wie Flutter, aber ohne E. Flatter.com. Müsst ihr euch mal anschauen. Und zwar ist es ein System, wenn das universell verbreitet wäre, würde das irgendwie einiges verbessern an dem Netz und auch für Indie-Developer und alles Mögliche. Das ist ein Micropayment-System, wo du eigentlich sozusagen einmalig bei dir was einzahlst, zum Beispiel im Monat 2 Euro oder so, und dann kannst du überall im Internet bei jedem, der da mitmacht, so einen Flatter-Button drücken, dann kriegt der sozusagen monatlich aus deinem kleinen Pool ein bisschen Geld. Sprich, wenn da theoretisch alle mitmachen würden, dann könntest du, wenn du im Internet surfst, bei einem Artikel, der dir gefällt, bei einem Podcast, den du magst, bei einem Song, den du runtergeladen hast oder bei einem Indie-Spiel, was du umsonst downloadet hast, jeweils über den Button drücken, du musst nicht drüber nachdenken. Das passiert automatisch im Hintergrund, die kriegen dann ein paar Cent oder wenn du halt einmal drückst im Monat, kriegen dann 2 Euro halt an diese eine Person oder an diese eine Firma, die du da gut fandest. Wenn du 100 Mal drückst, dann teilt sich das halt durch 100. Aber ich bin jetzt dabei mit meinem ganzen Kram. Wenn jetzt, stell dir mal vor, jetzt alle Magazine machen damit und alle, was ich gerade alles genannt habe, theoretisch hättest du dann dein Internet, wo du 2 Euro im Monat zahlst und munter darauf losklickst und plötzlich können so Blogger halt ein paar hundert Euro theoretisch vielleicht im Monat kriegen, wenn sie ihre... wie soll ich sagen, ihre weisen Worte da verbreiten, wo bisher eigentlich nicht wirklich das kommerzialisieren kann. Was sagst du dazu?
Das ist ein sehr cooler Ansatz. Ich denke, ja, also meine Worte werden hier ständig zensiert.
Du reagierst genauso drauf wie auf diese Radonletzer. Mit einem lauten Quietschen.
Ja, ja. Ich finde es eigentlich eine sehr coole Sache. Fragt sich natürlich, ob da auch alle legal, sag ich mal, mitmachen, ob das dann alles gut über die Bühne geht.
Das wird zum Markenzeichen. Ja, guck mal, eigentlich jetzt unser letztes Thema mit diesem Indie-Bundle sagt ja eigentlich, dass es genug Leute gibt, die sagen, ich würde euch kein Geld geben, aber ich weiß nicht wie.
Richtig.
Und das ist das Coole. Ich habe es jetzt auch ausprobiert, wenn du mal da irgendwie eingeloggt bist bei dem Ding, das ist dann eine One-Click-Sache. Da steht dann zum Beispiel Flatter This, so ein Button, habe ich jetzt auch auf meinen blöden Seiten, auch bei Blaquadrat gibt es den jetzt, bitte mal drücken. Du drückst dann und dann zählst sofort die Zahl hoch, so wie viele Leute das gut fanden. Mehr musst du dann nicht machen, das ist jetzt hinten irgendwo...
Fast, also wenn man das jetzt auf Facebook beziehen würde, ja, dann glaube ich, wären da einige Leute sehr reich, weil es ja immer diesen I-Like-Button gibt.
Genau.
Und das ist wäre nicht schlecht.
Plötzlich ein I-Like-Button, der irgendwie auch was tut.
Ja, richtig.
Und jetzt stell dir mal vor, das habe ich auch, das sind so die idealistischen Gedanken, die ich dabei habe. Stell dir mal vor, allein jeder Facebook-Nutzer würde jetzt heute einen Cent für irgendwas zahlen, was ihm gut gefällt. Also seine Lieblingsseite oder sein Lieblingspodcast. Wären das hunderte Millionen, die heute über den Tisch fallen würden. Weißt du, und niemand würde diesen einen Cent verlieren. Stell dir mal vor, alle würden einen Cent dir geben. Verstehst du?
Ja.
Das hat so eine Power, dieses Micropayment-Ding. Weil ich habe da jetzt 8 Euro reingeballert mit PayPal, nimm zum Glück PayPal, nimm halt auch Kreditkarte und ich hoffe nicht bald mal mehr. Und theoretisch machst du das, ist kein Abo, du musst da nichts einzahlen und du machst es halt und dann vergisst du es, theoretisch. Und theoretisch könnte ich dann, wenn ich einen lustigen Artikel lese über Game Design oder irgendwas, drücke ich da diesen Button und der Typ kriegt dann einmal im Monat automatisch im Hintergrund so und so viel Kohle.
An sich eigentlich eine ganz gute Sache. Ich denke mir einfach, dass damit auch oft die Leistung oder das, was eben online gestellt wird von gewissen Personen, dann auch besser honoriert wird. Oder man kann sehen, dass die Person, die die Zeit investiert hat in diese Sache, dann auch dafür entlohnt wird irgendwo. Und dass es sich auch gelohnt hat, einen Artikel bei Gamasutra oder wo auch immer geschrieben hat, eben dafür das einfach wiederbekommt, weil das, ich denke einfach, man investiert in Zeit, damit Leute das lesen. Also ich habe manchmal Bedenken, dass auf bestimmten Seiten Leute das überhaupt lesen, weil es teilweise so umständlich ist zu finden. Aber wenn durch solche Sachen das dann auch vielleicht hervorgebracht wird, dann weiß man, okay, es hat sich doch gelohnt, es zu machen. Und
es gibt halt so, sonst. Es gibt so Leute, die ja wirklich viel geben, indem sie dir helfen und indem sie sich hinsetzen und 4-seitigen Artikel schreiben zum Thema, wo du denkst, wow, genial, danke. Und die würden nie auf die Idee kommen, dafür Geld zu verlangen, weil das funktioniert ja auch nicht. Also diese ganzen Zeitungen fallen ja alle aufs Maul mit der Idee, für Content Geld zu verlangen, wo andere umsonst sind. Das funktioniert ja irgendwie nicht so wirklich. Und das wäre halt relativ genial, wie gesagt, wenn es verbreitet ist. Weil momentan ist es so, es ist eine Beta-Phase leider. Und ich habe mich irgendwie dafür vor einem Monat oder so angemeldet. Und also jetzt müsste es eigentlich von 2 Seiten kommen. Einmal von den Leuten, die da irgendwie reinkommen zum Glück und ihr selber was anbieten, jetzt unser Podcast zum Beispiel, und halt von den Fans, dass die halt auf ihre Lieblingsseiten zugehen und sagen, hey, ich würd euch gerne da mal ein paar Cent in die Hand drücken, macht doch da mit. Und wenn das abhebt, dann wäre das eigentlich alles wesentlich besser, weil dann hätten auch so, ja, es gibt ja genug Blogger, die Geld verdienen mit ihrem Zeug, aber theoretisch könnte man das jetzt alles einfach ohne Werbung machen. Und mich würde das nicht jucken, jetzt mal 5 Cent hier und 5 Cent da, das ist jetzt keine große Sache.
Wobei es natürlich dann auch super wäre, wenn dann die Werbung, die überall im Internet alles tot postet, natürlich nicht mehr da wäre. Wenn man die dann nicht mehr nötig hätte, wäre natürlich,
Natürlich noch besser, ja.
Wobei ich nicht glaube, dass die jemals verschwinden wird, aber egal. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und wenn das so dieses Schneeballprinzip, dass das dann jeder irgendwo auch mitbekommt, dass es offiziell wird, dass die Leute das auch mitbekommen, dass es sowas gibt. Also ich kann das jetzt nicht.
Ja, eben.
Aber ich glaube, daraus entwickeln sich dann auch immer wieder neue Ideen, was man damit anfangen kann, was man alles damit erreichen kann, wie viele Leute man damit erreicht. Das ist, glaube ich,
ich finde halt, also wie gesagt, rein idealistisch. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Es wird auch sich wahrscheinlich, also ich will es nicht totreden, aber es wird sich wahrscheinlich nicht so perfekt universell verbreiten wie in der Idee. Aber wenn es so wäre, dass jeder so einen Button hat, so wie jeder jetzt so einen Dick-Button hat oder einen Reddit oder einen Postes auf Twitter oder Facebook, so an der Stelle sind diese Knöpfe halt. Und quasi du drückst da drauf und du musst eigentlich nichts mehr machen. Also wenn du eingeloggt bist irgendwo im Hintergrund, dann macht es das sofort so. Wenn das jetzt quasi universell wäre, es gibt ja genug Podcasts mit 20.000 Hörern, irgendwas. Weißt du, wenn davon 10% das halt machen, da kommt halt was zusammen. Das kann, okay. Oh gut, Thema vorbei. Jetzt reden wir mal von was Schönerem. Und zwar, wir kennen uns ja noch von deinem Spiel Follow Fred.
Ja.
Wo ich ja die Ehre hatte, ein bisschen mit Musik weiterzuhelfen.
Bisschen ist gut, ja.
Ja, wie es halt so ist. Du bist inzwischen fertig mit der Games Academy.
Ja.
Was hast du denn so getrieben nach Follow Fred?
Nach Follow Fred kam erstmal meine Webseite, mit der ich mich, mein Portfolio sozusagen, und mit der habe ich mich dann beworben und bin letztendlich bei Key Factor Entertainment aus Eschborn gelandet und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin die erste Person, die sozusagen offiziell Development da betreibt, weil es ja eigentlich kein Entwickler ist. Das heißt, ich bin die erste Person, die praktisch eigene Ideen in-house erstmal entwickelt und aufschreibt und auch pitcht, und von daher ist es eine ganz spannende Sache, weil das ist jetzt der Anfang. Es muss erstmal praktisch ein Weg bereitet werden, damit das Ganze anlaufen kann, und es ist eine sehr spannende Sache, auf jeden Fall.
Ich finde es auch spannend, weil das auch das erste Wort, was mir eingefallen wäre, weil es ist auch irgendwie schön ungewöhnlich, finde ich, weil du bist sozusagen eigentlich mit die Firma ist sozusagen eigentlich unabhängig.
Ja.
Und ja. Ja, und du kannst dann da Ideen sozusagen in den Prozess irgendwo reinschießen. Das finde ich eigentlich relativ selten, sage ich mal, so eine Position.
Ja, ich denke mal, gerade als Abgänger ist es immer so eine Sache, wenn man noch keine Erfahrung gesammelt hat in der Branche selbst, dass man dann schon eigene Ideen umsetzt. Das ist eine sehr seltene Sache und man muss es auch mit Vorsicht genießen, weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen, das ist klar. Vor allem, weil ich eben auch als einzige Game Designerin bei Key Factor bin, und da denken wir dann oft schon, ja, ist das, was man da macht, ist das jetzt auch gut? Weil man wird doch dann langsam etwas blind für seine eigenen Projekte, aber ich hole auch immer mal andere Leute dazu und frage mal, Leute, was sagt ihr dazu, und könnte das was werden? Gibt es schon?
Ist das schwierig, so wenn man dann quasi ein Frau-Department ist? Also so in einer Firma sozusagen, fehlt dir da ein bisschen der Austausch oder das Abgleichen mit Kollegen?
Ja, schon. Wobei ich muss sagen, ich habe viele Leute dort, mit denen ich über Spiele, über Ideen, über Konzepte diskutieren kann, und das ist auf jeden Fall sehr cool. Und es macht mir auch immer Spaß. Ich begeistere immer sehr gerne Leute für meine Ideen, und ich finde es dann immer sehr cool, wenn sie dann alle mitarbeiten wollen sofort. Und
sehr schön.
Das ist so ein Selbstläufer irgendwann. Ja, ist dann, hast du schon wieder eine neue Idee? Und,
okay, wir haben ja auch den einen oder anderen aspirierenden Game Designer unter unseren Zuhörern, hoffe ich. Winke. Hallo, Erwin. Das heißt also auch viele Games Academy Studenten oder von anderen Schulen, Media Design, Hochschule und so. Kurzes Feedback, wie hast du es geschafft, an den Job zu kommen? Wie lief das so ab ungefähr? Irgendwie Tipps?
Ich habe einen sehr netten Dozenten als Bewerbungsgesprächstrainer gehabt, der Alexander Ganz. Und der hat mir von dem Job erzählt, dass das eine ganz einmalige Chance wäre, weil bisher noch kein Entwickler eben in der Firma ist, und dass das eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, weil es eben noch kein Spiel oder irgendwie irgendwelche Prozesse in der Richtung schon gab. Von daher war ich da schon sehr angetan, so was Neues zu starten an der kleinen Firma und das Ganze mitzugestalten, mitzuwirken und da gleich von Anfang an dabei zu sein. Mhm. Und auf jeden Fall ist es sehr erfüllend, weil man immer wieder positives Feedback bekommt und es ist halt eine Herausforderung, vor allem wenn man als, ich sag jetzt mal, Branchenanfänger,
ja.
So sehe ich mich eben, weil man hat ja lediglich die Grundlagen mitbekommen und ist ja noch kein fertiger Game Designer, da ist es natürlich noch eine Herausforderung umso mehr, wenn man niemanden hat, der praktisch einen die ganze Zeit anführt als Lead Designer oder Senior. Deswegen ist das nochmal was ganz anderes.
Also irgendwie hast du einen Tipp für jemanden, der jetzt gerade vielleicht in derselben Situation ist und irgendwie was sucht für sich? Wie gehe ich da am besten ran? Oder was ist dein persönliches Fazit aus deiner Bewerbungszeit?
Ja, also ich habe mich recht spät beworben, muss man dazu sagen. Okay. Ich habe mir leider sehr viel Zeit gelassen, damit anzufangen, sag
okay,
ich mal.
Okay, das ist sehr sympathisch.
Ich war da ein bisschen langsam leider, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist wichtig, dass man viele Leute kennt. Es ist sehr wichtig, dass man den Leuten mitteilt, welche Richtung man gerne einschlagen will, weil man dann doch immer wieder hört, ich habe da jemanden gehört, der hat über was gesprochen, der hätte vielleicht was oder so. Mhm. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich glaube ich an der Games Academy auch mitgenommen habe oder mitnehmen konnte. Das waren eben diese ganzen Kontakte mit den Leuten, in Kontakt treten, und das ist super wichtig, gerade in dieser Branche, viele Leute zu kennen, und über die bekommt man dann auch oft seinen Job. Also wie bei mir eben, ich habe über den Alexander Ganz, der mit Frankfurt eben befreundet ist und die das zusammen aufgezogen haben mit den ganzen Leuten, die jetzt auch bei Key Factor dazugekommen sind, auch von der QA und so, das eben das Ganze mitgestaltet hat, mitgewirkt hat. Und ich bin sehr froh, dass ich auf das Angebot eingegangen bin, weil es war anscheinend noch nicht so öffentlich gewesen. Das heißt, hatte mich da so
das ist natürlich perfekt.
Im Vertrauen gefragt, ob ich es nicht
drauf hätte. Wo du gerade gesagt hast, als Antwort zu der vorherigen Frage hast du gesagt, es ist manchmal schwer, wenn man dann jetzt nicht so einen Lead-Game-Designer hat, zu dem man dann vielleicht aufblicken kann. Hast du denn persönliche Helden, wo du sagst, oh, das ist mein Held oder gar meine Heldin oder so im Game-Design-Bereich, an denen du dich orientierst? Oder bist du so eine One-Man-Show?
Eine gute Frage. Also eigentlich, da ich die ganzen Spiele, die es so gab, wo man sagt, oh, das war der größte Game Designer überhaupt, das weiß ich nicht, da bin ich nicht so der Mensch dafür, dass ich mich da an speziellen Leuten irgendwie festmache und sage, oh, die inspirieren mich unglaublich, dass ich jetzt dadurch, dass das mein Idol ist oder so, aber es gab einen Dozenten bei uns, dem ich sehr großen Respekt entgegenbringe. Das ist der Marc D'Souza. Mhm. Der hat super, super Ideen. Er ist ein extrem fitter Mensch. Der hat extrem viel Potenzial und bringt es auch an die Studenten sehr gut rüber. Die ganzen Inspirationen, wie man eben an neue Ideen kommt, wie man oft total in seiner Spur bleibt, wenn man Ideen hat, wie man einfach ausbrechen kann aus diesem ganzen ständigen, geradlinigen Denken oder so. Das ist einfach super gewesen. Also mich hat die Doppelstunde, sag ich mal, die wir bei ihm hatten, sehr, sehr inspiriert. Wir hatten verschiedene Techniken, wie man an neue Ideen kommt, und komplett krank eigentlich, sag ich jetzt mal.
Okay.
Also es war schon sehr cool. Also man muss manchmal einfach ein Spinner sein, manchmal, um an Ideen zu kommen. Ich verstehe zum Beispiel Leute nicht, die einfach sagen, okay, ich setze mich jetzt hin, ich habe eine Idee. Sondern ich bin dann immer ganz gern in einem Team und spinne da rum. Und es kann auch total absurd sein, manchmal, aber aus solchen Sachen entstehen wieder gute Ideen. Und wenn es auch nur Ansätze sind. Und das ist halt sowas, manche Leute kapieren es nicht so ganz. Sieht man dann auf Teufel komm raus, oh, jetzt kommt die Idee. Drückt auf Knöpfchen, aber das geht einfach nicht so. Man muss manchmal einfach loslassen, sich treiben lassen und viele Sachen angucken. Ich war zum Beispiel gestern im Deutschen Museum. Ich war zwar schon mal da, aber da war ich noch zu klein. Aber das, da gibt es viele Sachen, die, wenn man die sich anguckt oder irgendwelche kleinen Sachen, die einen sonst vielleicht nicht so interessieren, wenn man die sich auch mal mit anschaut, das, da kommt man auf neue Ideen, sieht Sachen, sieht Formen und daraus entstehen wieder ganz neue Sachen, die man einbauen kann in alle möglichen Spiele oder Ansätze oder Zeichenstile, die dann einen wiederum inspirieren. Auf Facebook hat letztens einer meiner ehemaligen GA-Studenten einen Link gepostet, der war sehr interessant. Das war ein Künstler, der aus Kinderzeichnungen eben diese Kolorationen gemacht hat, die dann so ein bisschen 3D ausgesehen haben. Also es war genial. Also das sind schon wieder so Sachen, finde ich super. Kann man richtig gut in Spiele einbauen und kann daraus einfach einen Eyecatcher machen. Einfach was die Leute aufmerksam macht auf neue Spiele und das ist eben nicht so Mainstream. Das finde ich sehr wichtig. Und
apropos Spiele, dann sagen wir es mal anders, wenn wir jetzt sagen, wir lösen uns mal von jetzt den Figuren, wie jetzt ein berühmter Game Designer, das ist ja auch schwierig, sind ja meistens nicht so Rockstars.
Ja.
Manche kennen ja eigentlich nur die wenigsten Nasen, die hinter so einem Spiel stecken, aber jetzt gehen wir mal einfach auf so ein Spiel. Stell dir vor, du hättest jetzt die Möglichkeit, entweder bei einem Spiel mitgemacht zu haben, was dir momentan gerade viel bedeutet, oder eventuell sozusagen bei der Fortsetzung jetzt eines Spiels, das dich beeindruckt hat, dabei zu sein. Welches wäre das denn, wenn du dir das in einer virtuellen Welt frei aussuchen könntest?
Oh, das ist schwierig. Also ich persönlich war ja von zum Beispiel Bioshock super begeistert, also vom ersten. Beim zweiten muss ich sagen, hat das Ganze schon wieder so ein bisschen, naja...
More of the same?
Ja, es ist schon so auf dem Weg... man kennt eben schon alles. Also man kannte den Stil schon, man kannte die Welt schon irgendwo. Was man da so vorfindet, man hat schon sehr viel gekannt eben. Und es war halt beim ersten, glaube ich, der Clou an der ganzen Sache, dass man das noch nicht kannte, dass das alles neu war mit Rapture und so weiter. Es ist alles so unheimlich, man weiß nicht, was da vorgefallen ist. Und die ganzen Situationen, in die man da gekommen ist, fand ich ganz cool. Wobei ich denke, dass es... Sehr lehrreich gewesen wäre, denke ich mal, bei so einer Produktion dabei gewesen zu sein, weil ich glaube, das hat schon sehr viel Spaß gemacht bei denen.
Und jetzt wird es noch mehr Fantasy. Stell dir mal vor, du bist jetzt zum Beispiel bei der Gamescom oder so und dann läufst du da so rum und dann findest du dich irgendwie so wieder, zum Beispiel mit irgendeinem älteren Herr um die 50 in so einem Anzug, mit dem du dich wunderbar unterhältst. Da hältst du dich irgendwie, keine Ahnung, dann gehst du mit ihm noch einen Kaffee trinken und dann findest du plötzlich raus, dass der quasi dann sagt so, weißt du was, das klingt total gut, ich habe unendlich viel Geld und hier hast du ein riesiges Budget und mach damit, was du möchtest. Und plötzlich hast du so ein zweistelliges Millionenbudget und kannst ein AAA-Spiel machen. Was ungefähr würdest du machen, wenn du diese absurde Chance hättest, ein großes Spiel zu starten? Du musst jetzt keine deiner Ideen verraten, aber was wäre das für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich könnte mich nicht entscheiden. es gibt einfach so viele Sachen, die ich ganz gerne machen würde, wobei ich mich wirklich nicht entscheiden könnte, welches ich als erstes machen wollen würde. Klar hat man oft Ideen, die dann über das Budget hinaus wachsen. Das ist, glaube ich, normal.
Das ist relativ normal,
genau. Ja, leider. Aber ich könnte jetzt, glaube ich, nichts Konkretes sagen. Es ist einfach, also Adventures finde ich schon mittlerweile sehr ausgelutscht, sag ich jetzt mal.
Da brauchst du ja nicht unbedingt so ein Budget für.
Nein, aber es gehört halt auch immer viel dazu, dass es eine gute Story hat, wenn man Adventure macht. Wobei ich auch schon einige Ideen hatte für einen Shooter. Aber das ist natürlich, denke ich mal, nicht das erstbeste Genre, was ich mir aussuchen würde, wenn es um einen AAA-Titel geht. Ich denke mal, es wird eher in die Kunstspielrichtung gehen.
Wow, okay.
weil
ein Mammut-Kunstspiel.
Ja, ich denke einfach, dass es mittlerweile viel zu viele eintönige Spiele gibt, also die sich recht...
Da ist es wieder.
es ist halt sehr viele Spiele gibt, die in die gleiche Kerbe einschlagen, vielleicht in die gleiche Richtung gehen, also sehr Mainstream eben.
Ja.
Und ich denke einfach, man muss mittlerweile, weil es eben schon so viele Spiele gibt, ein bisschen drauf achten, dass man vielleicht auch mal einen komplett anderen Stil wählt einfach nur und einfach Mechaniken, die gut funktioniert haben, eben einbaut in ein solches Spiel. Natürlich nicht übernimmt oder kopiert, sondern adaptiert. Und ja, ich kann es wirklich nicht sagen. Es ist, glaube ich, sowas, ja, da würde ich wahrscheinlich mehrere Wochen da sitzen und überlegen, welches Spiel würde ich am liebsten umsetzen. Das ist wirklich sehr schön.
Ja, das ist auch wahrscheinlich, kommen die meisten nicht in diese Verlegenheit. Wir haben ja vorhin schon mal vor der Aufnahme darüber gesprochen, dass ja natürlich immer die ganzen vielen Köche dabei sind, die jeden Brei irgendwie verderben.
Weil ja,
wenn eigentlich in der Realität hast du ja als eine Person nur als berühmter Held eigentlich jemals vielleicht die Chance zu machen, was du willst. Und selbst das wird dir nicht immer gelingen, weil irgendein Publisher dann sagt, ja, mir doch egal, was du für ein Typ bist.
Wobei, ich denke, wenn eben dieser 50-Jährige ankommen würde und sagen würde,
Mafiosi,
ja,
der Geld waschen möchte, ja.
Ich bezahle dir dein Projekt, kein Problem. Denke ich mal, dass er dann auch ein recht großes Vertrauen in einen hat, wenn er eine solche Summe gibt.
Wenn
von daher
es,
schätze ich mal, wird man sehr viel Freiheiten haben.
Wenn es ihn gibt, also wenn du jetzt zuhörst, ich schreibe noch
vorbei.
Evas E-Mail-Adresse noch in den Podcast-Thread und dann. Ja. Okay, jetzt auch noch ein schönes Thema, haben wir uns auch bei der letzten Gamescom drüber unterhalten. Jetzt kommt es natürlich wieder. Wie ist es als Frau in dieser Branche? Hast du das schon in deiner Schaffenszeit es erleben können? Ich meine, ich bin da jetzt ganz vorsichtig. Entweder ist es völlig wurscht, ob man eine Frau ist oder nicht in diesem Metier, oder aber es hat positive oder negative Effekte. Wie siehst du das? Ist ja auch ein heiß diskutiertes Thema.
Naja, man muss dazu sagen, ich arbeite jetzt noch nicht so lange in der Branche, erst seit letztes Jahr Oktober. Von daher kann ich da jetzt noch nicht so viel aus dem Nähkästchen plaudern. Aber bisher habe ich eigentlich keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht. In meiner Firma werde ich respektiert.
Das ist gut.
Man ist überzeugt davon, dass ich einen guten Job mache. Und ja, also ich habe auch bisher noch nicht von Frauen aus der Branche, die ich so kennenlernen durfte, gehört, dass es irgendwie schlecht wäre, dass man anders behandelt wird oder so. Also ich denke, die Games-Branche ist da auch ein bisschen aufgeschlossener.
Okay, gut zu hören.
Ist glaube es vielleicht ich. Auch, ist ich es kann vielleicht es nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Ist es vielleicht auch ein Vorteil manchmal, wenn man natürlich raussticht? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Panel bist, da sind irgendwie 48 Kerls und 2 Mädels, die dann da vorne stehen und sich für Game Design interessieren, kann ja mal passieren, das ist vielleicht dann auch ein Vorteil, dass man da eher auffällt?
Oder also ich denke mal, als Frau fällt man in der Branche, die eher eine Männerdomäne, sag ich nicht, in Anführungsstrichen, weil es ist ja mittlerweile nicht mehr so der Fall.
Auf, zum Glück.
Ja, genau. Ist es eigentlich, glaube ich, kein Problem. Also man fällt auf, klar. Was aber auch nicht schlecht ist, weil dadurch muss man, sag ich jetzt mal, nicht so die starke Publicity um sich selbst machen, um irgendwie aufzufallen, sag ich mal. Das ist halt ein Vorteil, den wir vielleicht ein paar Männern gegenüber haben. Wobei es gibt auch viele, die einfach immer da sind, auf jeder Messe und ja, zensiert.
Ja.
wo man dann auch immer wieder sieht. Denke ich mal, das kommt immer drauf an, wie viel sich jeder dafür interessiert, wie viel sich jeder dafür beschäftigt.
Und wie siehst du das? Es heißt, also wie soll ich sagen, die Branche versucht ja schon länger, neue Märkte zu erschließen. Und einer der Märkte neben zum Beispiel Senioren oder immer mehr die Kinder oder halt Casual Gamer, Hausfrauen und so weiter, ist halt sozusagen, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, die weibliche Hälfte der Bevölkerung der Welt. Denn gegenüber den 80er Jahren ist es ja quasi so eine Art Goldfieber, weil der Anteil der weiblichen Spieler steigt und steigt und steigt.
Ja.
Es gibt aber eigentlich gar nicht so viele Leute, die aus der weiblichen Sicht irgendwie an Games rangehen, sondern meistens werden halt Klischees plattgebalzt überall sozusagen. Siehst du das auch als eine schöne Chance, dass zum Beispiel ein weiblicher Ansatz an eine Spielidee oder so dankbar gesucht wird von Publishern, weil es da zu wenig kommt, um diese wachsende Masse der weiblichen Spieler sozusagen zu bedienen?
Ich denke, dass viele Publisher händeringend danach suchen, weil es eben immer mehr Frauen spielen. Also ich habe schon gehört, dass es sehr viele, also okay, die meisten Frauen sind halt Casual Gamer oder, also ich krieg's immer so ein bisschen so mit. So, wenn meine Mutter erzählt, ja, ihre Freundin hat sich ein Wii Balance Board gekauft und macht ihre Fitness darauf, dann muss ich auch immer wieder schmunzeln, weil ich dann denke, ja, das sind eben die Frauen, die da angesprochen werden, die motivieren dann ihre Töchter dazu auch mal sowas zu spielen, dass sich die Wii Sport Resort oder so. Wobei ich denke, dass es auch viele Hardcore-Gamer also Frauen sind.
Ja.
Also wenn man sich zum Beispiel WoW anguckt, da sind sehr viele Frauen, die
oder zumindest halt diese dicken Lasterfahrer, die sich dann online als Chantal 17 ausgeben. Ja, also solche Frauen meinst du?
Nicht unbedingt, aber die gibt's auch, ja, schätze ich mal. Nee, aber ich glaube, es gibt immer mehr Frauen, die auch, also ich zum Beispiel bin jetzt nicht typisch ein Frauenspieler, sag ich jetzt mal. Also ich spiele eigentlich sehr wenig Casual Games, ich spiele eigentlich...
Nur Hardcore-Gemetzel.
Nee, also früher habe ich mehr
gespielt. Leider nicht. Leider nicht.
Früher mehr gespielt.
Es wird alles indiziert.
Früher habe ich mehr gespielt als heute. Auf jeden Fall ist es... ein Bereich, den man nicht außer Acht lassen darf, dass es auch mittlerweile viele Frauen gibt, die eben Hardcore-Gamer sind, die von morgens bis abends da sitzen und WoW zum Beispiel spielen. Zum Beispiel. Muss nicht unbedingt nur sein. Aber ja, ich denke, Frauen brauchen aber auch nicht unbedingt weibliche Game-Designer oder männliche Game-Designer, die eben was extra nur für Frauen entwickeln.
Ja, weil es gibt ja schon, also instinktiv, also wenn man es mal wirklich, das ist halt immer schwer, sowas so zu denken, aber wenn wir quasi mal alles Antrainierte und so weiter weglassen, dann ist es ja auch quasi ganz primitiv gesagt, dass die Kerls mehr so in Richtung Jäger und Sammler gehen und die Frauen eher was Behütendes instinktiv in sich tragen, sprich so Spiele, die irgendwas aufbauen, kommen meist mehr bei Frauen gut an und Spiele, die was kaputt machen, eher bei Männern. So einfach so ganz primitiv, animalisch.
Also pauschal kann man es natürlich nicht so sagen, aber ich denke, dass die Mehrheit vielleicht so ist. Aber viele Frauen, also zum Beispiel die Teenie, was ich gerade noch so nebenbei erwähnen, die spielt Gears of War liebend gerne und diese ganzen, ich meine, was Battlefield und was, ich weiß nicht alles. Und ich denke mal einfach, das sind so Frauen, die eben eine ganz andere Sparte einschlagen und die eben auch bedient werden wollen. Und die sind eben nicht diejenigen, die sagen, okay, ich will jetzt unbedingt was die, konkret auf Frauen zugeschnitten ist. Das ist sowas, weil es einfach nicht typisch stimmt, also diesen Typus, den eben, was weiß ich, die Publisher, die eben das Geld geben, so im Kopf haben. So sind sie eben nicht. Und ich, also ja, so sehe ich mich nämlich
auch.
Ich gehöre
auch so
nicht
eine...
zu dieser typischen... Oh, der Kindergeburtstag kommt zurück.
Oh, hallo. ist wahrscheinlich auch so ein historischer Rattenschwanz, den wir da hinter uns herziehen, wenn ich mir diesen Rattenschwanz an Kindern angucke. Weil, weißt schon, mit irgendwie früher war es so, nur die totalen Nerds haben einen Computer, weil da braucht man irgendwie ein Commitment und das Frauen verstehen das ja nicht und die haben halt dann auch Computerspiele gespielt und heute ist halt immer noch ein bisschen so, ja, die Kerle kennen das mit der Technik da und so. Es ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Historie, vielleicht löst sich das auch.
Es sind auch oft Vorurteile, dass Frauen auf den Schubladen gesteckt werden.
Natürlich.
Wenn man dann, was ich irgendwo sagte, wenn Leute einen nicht kennen und man sagt, ja, ich bin Game Designer und was ich, ja, ich spiele auch mal Shooter und so weiter, da gucken die einen oft dann auch schon komisch an. Also die Kerle finden es immer ganz lustig, weil eine Frau, die spielt, ist dann doch immer noch nicht so ganz in der Gesellschaft angekommen, anscheinend, dass das so verbreitet ist.
Ja.
Wobei ich die ganze Zeit am Überlegen bin, ob es so viele Kellerkinder Frauen gibt, die einfach nicht ans Tageslicht kommen und keiner kriegt es mit.
Ich glaube schon. Also zumindest, wenn ich mir diese Gruppenfotos von irgendwelchen Counter-Strike-Clans angucke, wo irgendwelche vereinzelten Frauen dabei sind.
Ja, die kommen an den ganzen großen LAN-Partys und LAN-Events raus wahrscheinlich. Wobei ich finde es einfach oft falsch, den Ansatz extra nur was für Frauen zu entwickeln. Weil oft okay. ist es einfach so... Frauen brauchen oft so Logikspiele, also die Casual Gamer sagt jetzt mal so Logikspiele oder einfach so Sachen für zwischendurch, die mal so ganz schnell zu spielen gehen, wo man nicht sich so intensiv reinarbeiten muss. Das ist halt bei Hard...
So, wir lernen noch nebenbei was über Nudeln zu ordnen. Passt gut auf, liebe Kinder. Okay, jetzt meine letzte Frage eigentlich ist, was wollen Sie dazu? Wollen Sie einen kleinen Salat? Oder? Nein.
Möchtest du auch Pommes dazu?
Oh ja, gerne. Alles zusammenrühren bitte in einem großen Eimer. Was meinst du jetzt instinktiv, wo sich das Ganze hin entwickelt? Wo siehst du jetzt die Spielebranche oder die Struktur der Industrie in zum Beispiel 5 Jahren oder so? Was, jetzt, wir haben ja gerade über Trends ein bisschen gesprochen, was die Damen unter den Spielern angeht. Generell wird ja auch immer gerne mal so das Browser-Game genannt. Wir haben solche Trends wie innovative Interfaces-Game und 3D-Displays und so. Wie siehst du es jetzt vielleicht in 5 oder auch in 10 Jahren oder so? Was meinst du, wo geht's hin?
Ich denke mal, dass viele neue Technologien auch kommen, sowas wie eben das Project Nation. Dass das dann eben mehr über dieses komplett, dass der Spieler eben komplett involviert ist in das Spiel.
Ja.
Ich meine, die Wii ist ja im Moment irgendwie ein bisschen am Abflauen, habe ich so das Gefühl, dass es eher,
ja.
dass es eher hin zu der PlayStation geht und auch PSN, eben die Downloadable-Titles, dass es viel auch darüber geht, weil das sind eben nicht so hohe Produktionskosten. Also wenn man das so mitbekommt, okay, es sind so teilweise 15 Monate Entwicklungszeit, das ist nicht so lang und das, da braucht man auch nicht so viele Leute dafür, das heißt, man kann schneller Titel machen und so weiter. Viel geht auch eben über Browser-Games.
Ja.
Aber was ich glaube, was auch sehr, sehr viel kommen wird in den nächsten Jahren, ist die Free-to-Play-Sparte. Ich glaube, der wird schon ziemlich wachsen, weil ich glaube, das System ist schon erfolgreich. Ich muss erstmal Anlauf finden, weil viele das nicht so ganz... ja, noch nicht so komplett umgesetzt haben, dieses Free-to-Play. Noch nicht komplett. Es ist noch, was ich, dass man das Basis-Kit kauft und dann alles, was danach kommt, dass man dann einzelne Micropayment-Sachen hat oder so. Aber ich glaube, dass sich das durchsetzen wird. Das ist Free-to-Play, Downloadable, ja. XBLA.
Ja,
so in der
okay.
Richtung.
Ja, da wirst du wahrscheinlich
auch recht haben. Wobei, ich muss dazu sagen, ich habe da jetzt auch selber noch nicht so viel Erfahrung, aber...
Es wird immer gemütlicher hier.
Oh.
Oh, da ist der orange Schal.
Holländer.
Sie spontan interviewen. Hallo Herr Christ. Sie outen sich als Christ, warum?
Naja, auf jeden Fall, ich meine, ich kann einfach nur das sagen, was ich im Moment so mitbekomme, in welche Richtung es so ungefähr läuft. Wobei in 5 bis 10 Jahren kann natürlich einiges passieren.
Ja.
Wer weiß, ob wir nochmal eine Wirtschaftskrise haben werden,
nein,
ob dann in Deutschland
das
noch mehr
jetzt.
Studios zumachen müssen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es wird sich zeigen.
Ja, okay.
Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend.
Okay, ja, dann vielen Dank, Eva, für das lustige Gespräch. Wann können wir das nächste Spiel von dir spielen?
Oh, das dauert noch ein bisschen.
Okay, sag uns Bescheid.
Ja, ich werde mich melden.
Okay, alles klar. Dann sage ich auch schon mal Tschüss und vielleicht habe ich das nächste Mal auch schon wieder einen Lex an meiner Seite. Mach's gut.
Tschüss.
Ah ja, natürlich nicht vergessen. Uns gibt's bei blaquadrat.de ausgeschrieben und dann gibt's uns natürlich auf Xing in der Gruppe Games, Gamers und Game Developers und beim gameslabor.com, Facebook, Twitter, schaut mal überall vorbei und inzwischen auch bei Flatterr, flatterr.com. Auch da einfach mal da diesen Flatter This Button pushen auf der Blaquadrat-Seite und dann rauschen hier die Millionen ein. Und ansonsten, ja, das war's. Alles klar, tschüss.